Liebe Freunde, liebe Geschwister, wir haben eigentlich schon unsere Predigt gehört mit dem, was wir von dem bewegenden Zeugnis von Martha gehört haben, auch in dem, was wir gesungen haben, wenn wir den Text bewusst wahrgenommen haben. Und ist nicht auch diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, um die es jetzt noch gehen soll, ein Bild vielleicht unseres persönlichen Lebens, ein Abbild unseres Glaubenslebens, des Glaubenskampfes mit allen Höhen und Tiefen. Da gibt es auch bei uns Erfahrungen von strahlendem, klaren Glaubensüberzeugungen. Gott hat mich an diesen Platz gestellt. Er hat einen roten Faden mit meinem Leben. Er hat gute Gedanken über mich und meine Zukunft. Aber auch das andere. Der Alltag hinterlässt seine Spuren mit den Belastungen, dem, was uns zermürbt. Und zwar nicht nur hier und da, sondern anhaltend, immer wieder, gehäuft. Und das lähmt unsere Motivation im Glauben. Ja, das schlägt einen Schatten auf unser Vertrauen und trübt unsere Glaubensunbekümmertheit. Not lehrt beten, aber nicht jedes Beten beseitigt die Not. Kennen wir das nicht auch? Es ändert sich zunächst scheinbar nichts. Kein deutliches Eingreifen Gottes, keine sichtbare Gebetserfahrung. Ja, für die einen ist das noch weiter Gang, ein Gang in die tiefe Enttäuschung, in Resignation, in Ermüdung, in die Abkühlung der Glaubensbeziehung, vielleicht ein Abdriften, ja, eine Abkehr vom Glauben. Und für die anderen eine erstaunliche Entdeckung. Das Gebet verändert vielleicht nicht die Lage, aber es verändert den Beter. Es gibt ihm wieder neue Kraft, einen roten Faden für sich zu sehen. Es gibt ihm wieder Licht im Weg, die ihm zeigen, hallo, hier geht's lang. Und es macht wieder Kraft und Entschlusskraft zum Tragen. Wollen wir da einmal innehalten und das einfach auf unser persönliches Leben beziehen, was wir hier aus dieser Begebenheit des Volkes Israel, diesem Wüstendurchzug lernen können, um wieder neu zu justieren, unseren Kurs zu erfassen und unsere Position zu bestimmen. Der ein oder andere wird vielleicht den Buchtitel und die entsprechende Verfilmung kennen, Soweit die Füße tragen. Eine wahre, ergreifende Begebenheit eines deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, Clemens Forell, der ab 1946 dort im äußersten Nordosten Sibiriens in einem Straflager und Arbeitslager und Bleibergwerk arbeitet. Nun in der Trostlosigkeit, der Aussichtslosigkeit beschließt er eines Tages 1949 zu fliehen und der Ausbruch gelingt. Und auf abenteuerliche Weise, durch eine Kette von Wundern und Unsäglichkeiten, kommt er nach 3 Jahren über tausende von Kilometer westwärts durch die ganze Sowjetunion an der Südgrenze in Armenien an. Und dort trifft er auf einen Juden, der sein Schicksal erkennt, und er bereit ist, ihn auf einem Schmugglerweg in den benachbarten Iran zu führen. Der Iran war damals noch westlich orientiert. Und jetzt ist er scheinbar gerettet nach einer unglaublichen 3-jährigen Odyssee. Aber dort hält man ihn für einen russischen Spionen. Wer glaubt ihm die Geschichte, da aus der Beringstraße ganz oben in Ostsibirien geflohen zu sein? Aber er erinnert sich, ja, er hat doch einen Onkel gehabt vor dem Krieg und während des Krieges, der an der Teheraner deutschen Botschaft beschäftigt war. Und es gelingt tatsächlich, Kontakt mit diesem Onkel aufzunehmen, aber der glaubt ihm die Geschichte auch nicht. Wie sollte er ihn wiedererkennen nach Krieg, Kriegsgefangenschaft und Flucht? Aber da hat er ein Fotoalbum mit Familienbildern bei sich und er schlägt es kaum auf und dann sagt Clemens Forell, ach, das ist doch Tante Alfred und Tante Adele und Onkel Alfred. Und ist das nicht hier euer Haus in Traunstein in der Wiesenstraße 17? Und hier bin ich doch im Alter von 15 Jahren im Jahre 1937. Ein klarer Beweis. Es handelt sich um den Neffen zu diesem Onkel. Und er schließt ihn in die Arme. Und jetzt ist er mit diesem Blick auf das Bild, diesem Blick auf diese Bilderfolge sicher gerettet. Und das ist auch Gegenstand dieser Geschichte. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen und er wird nicht sterben. Und es wird nochmal bestätigt im letzten Vers, wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Man muss die Belastungen unseres Alltagslebens ja nicht kleinreden. Arbeit, die über die Kräfte geht. Menschen, die uns querliegen. Aufgaben und Verhältnisse, die uns überfordern, von morgens bis abends. Und wenn wir das hier alle einmal zusammentragen würden, wir hätten Grund genug, unsere Unzufriedenheit vorzutragen. Und es wäre auch glaubhaft. Auch die Glaubenshelden wurden müde. Ja, denken wir an den Elia, wie er dann einmal nach dem großen Kampf auf dem Karmel sagt, er ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich uns unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Hier geht es um das Überleben, existenzielle nackte Überleben mit Essen und Trinken. Aber warum konnte dieses Volk nicht mehr glauben, dass das stimmt, was sie in so vieler Weise erfahren hatten? Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Nun, es steht sicherlich auch dahinter, dass eine ganz kurze vorher geschehene ähnliche Begebenheit im Raum steht, wo auch schon mal eine Klage über diese Speise und eine Unzufriedenheit mit den Bedingungen auftrat, im 4. Mose 11. Und da heißt es, unter dem bunt zusammengewürfelten Haufen von Fremden, die sich dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatte, brach ein unwiderstehliches Gelüst nach Fleisch aus, nach Steaks und nach was anderem, was jedenfalls seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren nicht kannten. Die Israeliten ließen sich davon anstecken und fingen wieder an zu jammern, wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde. Wie schön war es doch in Ägypten. Ja, da ist eine Unbeherrschtheit, ein unwiderstehliches Gelüst. Paulus spricht einmal von Menschen, denen ihr Bauch ihr Gott ist. Also die nicht nur den kreatürlichen Gegebenheiten und dem Organischen den Raum geben, sondern ihn vergöttern. Der Bauch, die Lust zu essen, andere Gelüste der Sexualität und anderes, was herrscht über uns. Und hier ist es ein Vorbild, das sich dieses Volk zum Vorbild genommen hatte, nämlich Fremde, die sich darunter gemischt hatten. Wie konnten die so einen Eindruck schinden? Wie konnten die so eine Autorität gewinnen? Ja, auch das Neue Testament ermahnt uns einmal, böse Geschwätze verderben gute Sitten. Das wissen wir aus unserem Alltag. Und so elementar hat sich das sich angeeignet. Wir sind für Menschen auch Vorbilder. Zum Guten, hoffentlich, vielleicht auch zum Bösen. Und merken gar nicht, dass sie von uns Notiz nehmen. Nun, diese Stelle, die wir hier als Text vor uns haben, wird ja im Neuen Testament auch wieder aufgegriffen und behandelt. Und da heißt es davon, 1. Korintherbrief, lasst uns auch nicht den Herrn versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Versuchen, ja, ein Begriff, den wir vielleicht so kaum wieder erkennen. Was heißt das? Lasst uns den Herrn nicht herausfordern, ihn nicht provozieren, nicht aufbegehren, nicht ihn verspotten. Ja, man möchte sogar sagen, nicht ihn beleidigen. Und ist das nicht beleidigend, wenn es hier heißt, in der drastischen Übersetzung, das hängt uns zum Hals raus, dieses Manna. Uns ekelt, heißt es in anderen Übersetzungen. Ja, und zugleich mit diesem Unbeherrschten kommt auch eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wenn es in dieser entsprechenden Geschichte kurz vorher heißt, wie schön war es doch in Ägypten. Da konnten wir Fische essen. Mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier gibt es Tag aus Tag ein nichts als Manna. Das bleibt einem ja allmählich im Hals stecken. In was für einer Vergangenheit lebten sie? Ja, eine Nostalgie, eine Verklärung der Vergangenheit eines Straflagers, man möchte sagen eines KZs, vergessen, verdrängt, die Peitschenhiebe, die Sklavenarbeit bis zur Erschöpfung. Und es ist auch Undankbarkeit, was in einer solchen Haltung dieses falschen Blicks hervorkommt. Manna, wird an anderer Stelle gesagt, war eine Vollwertkost, ja, Koriandersamen wie Semmel und Honig, Ballaststoffe, Mineralien, alles, was man zur gesunden Ernährung braucht. Jedenfalls ist es so, dass tatsächlich in diesen ganzen 40 Jahren keine Krankheiten als Epidemien in diesem Volk aufgetreten sind und sicherlich auch durch gesunde Ernährung. Das heißt wirklich, von dieser Speise Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will alle Krankheiten von dir wenden während dieser Wüstenwanderung. Im Rückblick auf diese und andere Geschichten des Durchzugs Israels durch diese Wüste heißt es im Psalm 95, 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider, sodass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, die immer genau das tun, was jetzt falsch ist, immer genau daneben tappen, die unzufrieden sind, die keine Selbsteinschätzung haben, die keinen Realitätssinn mehr bewahren, ja, die eine Belastung sind für andere Menschen. Ich denke, das folgt alles, mehr oder weniger, so dass wir es merken, für andere. Und diese Geschichte der Strafe, dieser giftigen Schlangen, also dieses tödlichen Bisses eines Zeitzünders, der irgendwann zum Tode führte, ist bezeichnend für die ganze Geschichte Israels. Abkehr des Volkes, dann kommt diese Not und Strafe, dann wieder das Schreien zum Herrn, die Fürbitte Moses für das Volk, greift auch ein und der Herr erbarmte sich. Und immer wieder, in den Psalmen, Psalm 78 und andere, wird das geschildert, wie es ein Auf und Ab, ein regelmäßiger Zyklus dieses Geschehens ist. Aber diese eine Wahrheit im Vers 8 und 9, wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Ja, das ist ein Kurzprogramm, ein Intensivkurs, ein Crashprogramm für den Glauben. Nicht die Beseitigung der Not, sondern die Bewältigung der Not steht dahinter. Gott greift nicht ein und verhindert diese Schlangenplage, sondern er gibt einen Weg, sie zu bewältigen. Eine Antwort Gottes hier durch Glauben. Glauben kommt sprachlich von geloben, ja, von verloben eigentlich, sich anvertrauen, sich zu etwas verpflichten, zu etwas binden, auf etwas bauen, auf ein Versprechen bauen. Wir glauben in unserer Alltagssprache, dass das schöne Wetter jetzt auch morgen noch anhält. Und wenn es nicht so ist, rührt uns das auch nicht. Aber wir glauben, dass unsere Einlagen in dieser Finanzkrise wirklich sicher sind, weil es eine staatliche Garantie gibt. Und da sehen wir, es ist eine ganz andere Form von Glauben, eine Gewissheit, die einen Rechtsanspruch verkörpert. Wir können es einklagen geradezu. Oder wir glauben, dass das Wetter schön ist und wenn nicht, auch nicht schlimm. In der ganzen Geschichte Israels eigentlich immer wieder steht es und geht es um diese Frage. Wem glaubt ihr mehr? Den sichtbaren Bedingungen? Das, was wir vor uns sehen? Der Wirklichkeit? Oder den Zusagen des Wortes Gottes? Der sichtbaren Wirklichkeit, die uns deprimiert, wenn wir leiden daran, ja, dass wir in unserem Glauben doch nicht Fortschritte machen, scheinbar auf der Stelle treten, dass wir Menschen, um die wir uns kümmern, für die wir beten, einfach nicht das Organ kriegen für den Herrn oder dass wir so viel Kummer mit Menschen haben, die uns nahestehen. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen. Dann wird er nicht sterben. Das ist Glauben pur. Ich möchte es mit diesem Vergleich deutlich machen. Wir haben heute diesen kostbaren Moment einmal im Jahr gehabt, wo wir die Uhr eine Stunde zurückstellen durften, also eine Stunde längere Nacht haben. Und das erinnert uns daran, dass wir verschiedene Zeitzonen über diesen Globus haben. 24 Zeitzonen, je eine Stunde, alle 15 Längengrade. Jetzt, um diese Zeit, ist es also noch früher morgen irgendwo an der Ostküste USA und in Hawaii noch Samstagabend. Ja, und wie ist es, wenn wir noch weitergehen, kommen wir dann irgendwo da an, dass es irgendwo Freitag wird? Nein, da ist dann dazwischen die Datumsgrenze. Also in Ostasien ist es jetzt Nachmittag, aber Sonntagnachmittag, nicht etwa Samstagnachmittag. Wir können mit den Dingen umgehen, auch wenn wir sie vielleicht physikalisch nicht ganz durchschauen, dass da irgendwo mal das Datum sich verändern muss, wenn wir um den Globus reisen. Aber wir leben damit. Es ist vielleicht gar nicht das, was wir intuitiv erfassen. Aber wir kennen das. Wir glauben daran, das wird schon so sein. Man kann in Tokio abfliegen, sonntags früh, und kommt samstags abends am Vorabend in Kalifornien, Los Angeles an. Das ist denkbar. Ja? Und da ist kein Fehler im Druckplan, sondern das ist tatsächlich bedingt durch diesen drehenden Globus. Wir wissen es, auch wenn wir es nicht ganz verstehen. Wie wäre das, wenn wir mit dem Wort Gottes diese Erfahrungen machen, darauf bauen, auch wenn es scheinbar der Wirklichkeit widerspricht, der Intuition, der Einsicht dessen, was uns naheliegt. Von Abraham wird ja gesagt, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Und ich denke, das ist realistisch ausgedrückt. Hier geht es um das Beispiel, dass er als 100-Jähriger noch zeugungsfähig sein sollte und seine Frau noch empfängnisfähig. Absolut irrsinnig, biologisch. Wo nichts zu hoffen war. Und dennoch hat er geglaubt auf Hoffnung. Er hat beides leidenschaftlich getan. Die Realität gesehen, wie sie biologisch lag. Und das Wort Gottes, das ihm gegeben worden war, genauso aufgenommen. Ja, aber gewissermaßen zwei Welten gleichzeitig in seinem Blick gehabt. Nicht diese Welt vergessen und sich darüber wegsetzen und irgendwo fantastisch und schwärmerisch werden, wie hier dieses Volk, das die Vergangenheit verklärt, wie schön war es doch in Ägypten. Das ist Unsinn. Nein, wirklich die Härte dieser Welt sehen und doch das Vertrauen auf das Wort Gottes, das eine größere Wirklichkeit beschreibt. In zwei Welten wandern sozusagen. Ich habe es auf folgende Weise in ganz anderer Form einmal in folgendem erlebt. Als ich noch in Köln war, kannte ich einen älteren Professor, der schon lange im Ruhestand war, aber noch einen jungen Doktoranden zu Ende betreuen wollte in seiner Doktorarbeit. Ich kannte beide sehr gut, sehr, sehr persönlich, habe aber beiden nicht gesagt, dass ich jeweils den anderen sehr persönlich kannte. Und sagt mir eines Tages dieser Doktorand, also der Professor, der wird doch alt, der nimmt da Anstoß an Formulierungen, da geht es gar nicht mehr um sachliche Dinge, sondern um die Stilistik, die reine Sprache, die ich da verwende, die bereitet ihm Anstoß, ist eigentlich ganz schwer und komisch. Und dann sprach ich diesen Professor, sagte er mir, also dieser Doktorand da, ich wusste, hat den Namen nicht genannt, aber mir klar, wen er meinte, ja, was der sich sprachlich so leistet, das ist eigentlich sehr, sehr merkwürdig. Der schreibt zum Beispiel immer nur da statt weil, da die Schuldzinsen von der Einkommenssteuer abziehbar sind und so weiter, weil, da, die andere Konjunktion kennt er gar nicht. Ich habe spaßeshalber gesagt, ja, wahrscheinlich ist er ein Anhänger des Dadaismus, dieser literarischen Richtung. Und wenige Tage später treffe ich wieder diesen Doktoranden, der sagt mir, jetzt habe ich die erste Fassung der Arbeit zurückbekommen, da stehen unmögliche Kommentare am Rand. Einmal heißt es, das ist der Höhepunkt, Verfasser scheint ein Anhänger des Dadaismus zu sein. Und dann habe ich gesagt, wie kann man nur sowas schreiben? Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber so geschah es. Irgendwo ein Leben in zwei Welten, so kam es mir vor, ein heißes Spiel eines Doppelagenten. Ja. So, denke ich, ist es in unserem Glaubensleben. Ja, wir sollen genau sehen, wie ist die Wirklichkeit. Sie ist böse. Unser geistlicher Zustand, vielleicht die Ablehnung um uns herum im Glauben. Aber die Erwartung der Verheißung, die Gott uns in die Hand gibt, weist mehr und Gültiges aus. Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und dieser Vers, dieses Geschehen, wird dann nochmal aufgegriffen im Neuen Testament, wenn es im Johannesevangelium heißt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Also das Bild ist Beispiel nicht nur von Problemen des Alltags in unserem Glauben, sondern der Grundlagen des Glaubens überhaupt. Wie Mose diese Schlange erhöht werde, so musste Jesus erhöht werden, das heißt ans Kreuz genagelt werden. Und da geht es nicht nur um die Bewältigung von Belastungen, sondern den Bewältigung des Bruchs unserer Gottesbeziehung. Wir sind nicht der, der wir sein könnten. Wir legen Maßstäbe an andere an, die wir selber nicht halten. Wir ahnen, da spricht etwas gegen uns. Und so einfach soll das zu heilen sein, diese Schieflage. Einfach der Blick auf Jesus. Ja, es ist so einfach, dass man es ohne religiöse Veranlagung, ohne Begabung, ohne finanzielle Reserven so übernehmen kann. Und auch so unwahrscheinlich, so absurd auf der anderen Seite, dass man sagt, und viele es sagen, sowas brauche ich nicht. Das ist Einbildung. Wie konnten die Leute damals nur so dumm sein? Vielleicht haben es einige getan. Nicht sich auf diesen Lagerplatz zu begeben, auf diese Schlange, die da als Denkmal erhöht war, zu schauen. Sie starben. Wie konnten sie nur sagen und sagen, ach, bleiben wir doch im Zelt, das ist doch Quatsch, sich auf, nur durch den Blick hier heilen zu lassen. Da gibt es doch keine Telepathie. Aber wie können wir und unsere Umwelt und viele nur so dumm sein, nicht diesem einfachen Glaubensschritt zu vertrauen? Haben mal die Geschichte eines Grundbesitzers, eines Landbesitzers vor 150 Jahren etwa in Irland gelesen, der ein großes Stück Land besaß und viele Landarbeiter, die auf seinem Gut tätig waren und auch dort lebten. die aber durch Hungersnot und andere Dinge sehr verarmt und verschuldet waren. Und er wollte ihnen diese Wahrheit, er war als Christ auch angetreten, ihnen was Lebendiges mitzugeben und wollte ihnen veranschaulichen, was es heißt, seine Schuld bei Jesus abzugeben. Und dann lässt er eines Tages in der Mitte dieses Grundstücks, dieses Gutes, eine Aufschrift anbringen: Am kommenden Montag 10 bis 12 bin ich in meinem Büro und dort kann jeder mit seinen unbezahlten Rechnungen und seinen Schulden zu mir kommen. Sie werden alle gezahlt. Ja, das ist Gesprächsstoff Nummer 1 auf diesem ganzen Gut. Und alle sagen, was? Das ist ja, was ist denn in den Chef gefahren? Das kann es doch nicht geben. Wenn wir jetzt alle kommen würden, der wäre ja vollkommen überfordert. Nun gut, kurz vor der Zeit hat sich eine Menschenansammlung vor diesem Büro eingefunden. Alle diskutieren miteinander, wird er das tun oder hält er uns zum Narren? Pünktlich um 10 Uhr betritt er sein Büro und verschwindet in sein Büro. Aber niemand tritt ein. Die Leute sagen, da ist es sicher irgendwas Faules hinter. Da fällt doch hoffentlich keiner drauf rein. Niemand geht rein. Und dann kommt ein älteres Ehepaar vom Ende dieses Landgutes, fragen dann, ja, stimmt das wirklich, dass hier die Schulden bezahlt werden? Dann heißt es, bis jetzt hat er noch nichts bezahlt. Und sie sind schon ganz deprimiert und wollen wieder gehen. Und dann sagt ihnen jemand, es war ja auch noch niemand drin, ihr könnt es ja mal versuchen. Und dann nehmen sie allen Mut zusammen und steigen in dieses Büro. Und man empfängt sie. Und dann sagen sie, stimmt es, was da steht? Dann sagt er, natürlich, wie können Sie daran zweifeln? Her mit den Rechnungen. Dann wird ein Scheck über die Summe ausgestellt und Sie wollen direkt wieder das Haus verlassen. Da sagt der Chef, nein, ihr müsst warten. Bleibt bitte hier. Bis 12 Uhr. Bis die Frist abläuft. Ja, da draußen sind doch noch so viele, die warten auf diese Nachricht. Die können das nicht glauben, dass hier was bezahlt wird. Nein, ihr musstet auf das Wort kommen und jeder andere muss auch auf dieses Wort kommen. Und um 12 Uhr kamen alle drei heraus und die ganze Meute stürzt sich auf sie. Ja, ist denn da was dran? Ja, natürlich, wir haben einen Scheck. Und dann fängt ein Diskurs an und feindliche Blicke an diesen Chef. Warum werden wir nicht auch hier belohnt und werden nicht entschuldet? Ihr konntet kommen. Das war die Gelegenheit. Und das ist das, was uns dieses Wort sagt. Wie Mose diese Schlange erhöht hat, so wurde Jesus erhöht. Und wie der eine Blick Rettung und Sicherheit und Leben bedeutet, so ist es im ewigen Leben bei diesem Blick auf Jesus. Kann es sein, dass jemand unter uns all das bejaht, ohne schon einmal wirklich Ja gesagt zu haben? Dass er es glaubt, ohne es wirklich festgemacht zu haben? Jetzt ist die Gelegenheit. Und auch hinterher nach dem Gottesdienst können wir in einem persönlichen Gespräch das vertiefen und das festmachen. Es ist so einfach wie dieser Blick auf diese erhöhte Bronzeschlange. Nehmen wir das mit: Gott sucht förmlich nach Menschen, die ihn beim Wort nehmen. Die Augen des Herrn schauen alle Lande, damit er sich mächtig erweise an denen, die von ganzem Herzen an ihm sind. Er sucht geradezu den ganzen Globus ab. Wo sind da hier und da Leute? Vielleicht hier in Jena. Vielleicht jetzt gerade hier im Raum der Kindervilla. Und wenn wir unseren Alltag einfach mal darauf hindurchgehen, wo sind Enttäuschungen? Und wo können wir Enttäuschungen in neue Erwartungen ummünzen? Wo können wir aus Ermüdung wieder neue Treue gewinnen? Aus der Lähmung wieder neu unseren Herrn beim Wort nehmen? Glauben wird oft in der Bibel mit einer sportlichen Wettkampfveranstaltung verglichen. Aber es ist nicht ein Kurzsprint. Nein, es ist ein Langstreckenlauf. Ein Marathon, kein 100-Meter-Lauf. Ausdauer ist gefragt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Spurgeon, der bekannte Baptistenprediger vor über 100 Jahren, hat einmal Folgendes gesagt: Wirf deine Sorgen dahin, wohin du deine Sünden geworfen hast, in die Tiefen des Meeres. Lass nie eine Not oder eine Sorge eine Stunde auf deinem Herzen liegen, ohne dass du sie deinem himmlischen Vater klagst. Das Erste, was du tun musst, wenn die Not kommt, ist, dass du es ihm sagst. Je länger du damit zögerst, umso mehr wird dein Friede gestört. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.